Impulse und Tipps für Führungskräfte. Der lockere Führungstalk mit Jörg-Peter Schröder und Kasia Ecker. Heute Haltung. Geisteshaltung, Körperhaltung, Attitüde. Hallo lieber Jörg, hier sind wir wieder in unserem Führung to go Studio.
Ja, grüß dich liebe Kasia, schön dich zu sehen.
Ja, schön dich zu sehen und zu hören vor allem. Und heute haben wir uns ja auch ein ganz spannendes Thema vorgenommen, um mal drüber zu sprechen, nämlich das Thema Haltung.
Richtig, ich glaube, es ist ein extrem wichtiges Thema.
Ja, ganz, ganz enorm. Und also Haltung per se ist ja etwas, was ja einmal in mir drin liegt. Das ist ja so diese innere Geisteshaltung, die ich habe anderen Menschen gegenüber. Und ich denke, was viele nicht ja, vielleicht mit ins Kalkül ziehen, ist, dass sich ja diese innere Haltung, die Geisteshaltung, auf mein Verhalten auswirkt. Das heißt damit auch darauf, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Und insbesondere natürlich auch auf die Menschen, die mir hierarchisch oder die hierarchisch auf einer tieferen Ebene stehen. Ja. Und der ganz große Punkt dabei ist ja, dass das gespürt wird. Also die anderen spüren meine Geisteshaltung und meine innere Haltung ihnen gegenüber. Und dementsprechend reagieren sie dann wiederum auf mich.
Genau, und dieses Spüren, das ist ja schon körperlich wahrnehmbar. Mhm. Also stellen wir uns mal eine Situation vor. Da kommt jemand in ein Unternehmen und der soll in ein Assessment Center kommen. Und derjenige, der das Assessment Center leitet, der kommt schon mit so einem verkniffenen Gesicht dort rein. Dann sieht der andere, der jetzt sozusagen, ich hätte fast gesagt Proband, der ist ja eigentlich jemand, der sich bewirbt, aber der Bewerbungsprozess ist ja immer in beide Richtungen, der sieht natürlich schon so diese verspannten Gesichtsmuskeln und den vorgeschobenen Kiefer und wittert sofort gleich Gefahr. Und in dieser Gefahrensituation ist der natürlich in einem Stressmodus drin. Also insofern hat der andere bewusst oder unbewusst über seine körperliche Haltung genau das schon ausgedrückt, was du gerade mit dem Wort spüren benannt hast.
Ja, und es ist enorm wichtig, denke ich, weil gerade wie du sagst, also die Bewerber nehmen das wahr, die Mitarbeiter nehmen es natürlich wahr. Und je nachdem, wie ich natürlich mich gebe als Person, bin ich ja entweder zugeneigt oder eben abgeneigt, vielleicht auch neutral, bestenfalls bin ich einfach neutral. Und damit ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wie ist denn der andere gestrickt, wie ist seine Haltung, gerade auch im Hinblick auf Mitarbeiter und das Team. Weil dann kann ich als Führungskraft natürlich auch ein Team viel besser zusammenstellen, wenn ich wiederum die innere Haltung jedes Einzelnen kenne und somit als Führungskraft auch sehen kann, passt so ein neuer Mitarbeiter zu uns mit ins Team oder nicht.
Ja, also du hast zwei Worte eben benutzt. Ich liebe das ja, mit diesen Worten zu spielen. Du hast von zugeneigt und abgeneigt gesprochen. Und die Frage ist ja natürlich auch schon in der körperlichen Haltung, welchen Neigungsgrad haben denn diejenigen überhaupt? Mhm. Also es gab mal so eine Studie in den USA, wo die, also in der großen Aula haben die alle die jetzt gerade ihr Examen gemacht haben, versammelt. Und dann haben die Zeugnisse verteilt. Und dann hat man sozusagen den Einserkandidaten mit der stolz geschwollenen Brust gesehen, der sein Zertifikat bekommen hat. Und da haben die Fotos gemacht von der Seite der Leute, als die rausgelaufen sind. Und der Einserkandidat ist natürlich in einer tollen Aufrichtung gewesen. Und das spiegelte natürlich auch seinen mentalen Status. Und umgekehrt, derjenige, der da jetzt noch gerade mit einer 5 bestanden hatte oder ganz schlechte Noten hatte, der ist vielleicht mit einem ganz schlechten Selbstwertgefühl so quasi unter der Ebene der Tür da durchgelurcht. Und als man ein Foto von dem gemacht hat, hat man natürlich gesehen, der ist in sich gebückt gewesen. Und die Frage ist natürlich, und das ist genau der Punkt zum Thema Haltung, dass das ja schon ein Ausdruck dessen ist, wie ich mich fühle. Also natürlich, also genau zu gucken, wie ist derjenige jetzt tatsächlich drauf und was kann man möglicherweise nachher auch ändern. Weil das, was ja in vielen Seminaren gemacht wird, es wird ja hauptsächlich an dieser mentalen Haltung gearbeitet. Und dann wird versucht, durch positives Denken die Leute in eine neue Spur zu bringen. Aber die körperliche Dimension, also alles, was so in Richtung Embodiment reingeht, wird überhaupt nicht wahrgenommen. Mhm. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es ein unglaublicher Mehrwert ist, wenn wir tatsächlich die Verkörperung bewusst machen, um damit auf eine neue Ebene zu gehen, tatsächlich auch unsere mentale Haltung zu verändern.
Ja, da habe ich mal ein ganz spannendes Experiment gesehen tatsächlich. Und zwar ging es da um Frauen im Berufsleben. Und die sollten dann nach vorne kommen auf die Bühne und sollten erzählen, was sie am Vortag so alles gemacht haben. Ja. Typisch ist, es waren natürlich Hausfrauen und Mütter auch mit dabei. Und dann sagen die, naja, ich habe die Kinder zum Kindergarten gebracht oder in die Schule und habe dann den Haushalt geschmissen und dann habe ich die Kinder wieder abgeholt. Und also letztendlich haben die das so dargestellt, als wäre es alles nichts Besonderes. Und das haben die eben auch in ihrer Körperhaltung ausgedrückt.
Ja, das absolut.
Also der Körper war relativ, ja, ich sag mal, schlaff. Also da war wenig Kraft und Energie auch drin. Weil sie es auch dargestellt hatten, so nach dem Motto, naja, es war ja nichts Besonderes. So, und dann hat die Trainerin die Frauen mental verändert mit nur einem Satz. Nämlich, und jetzt sagt genau das, was ihr gestern nochmal gemacht habt und denkt, ihr seid ein Mann. Und du wirst super. Nicht glauben, wie sich plötzlich die Körperhaltungen verändert haben, wie plötzlich dieses Pobacken zusammenkneifen, Brust nach vorne, sich groß machen da war. Und wie plötzlich auch dieses ganz Normale, dieser Alltag so wichtig auch vorgetragen wurde, dass dann auch im Publikum die Menschen dachten, wow, also das war doch jetzt wohl wirklich ein toller Tag und vor allem hast du einen tollen Beitrag geleistet.
Super tolles Beispiel, absolut tolles Beispiel. Und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, nochmal in den Unternehmen genau zu gucken, wie verhalten sich teilweise Frauen in Führungspositionen. Wenn es darum geht, was in die Umsetzung zu bringen. Also teilweise ist es so, dass denn die Frauen, obwohl die ja eine gute Kraft haben, teilweise mit so einer Piepsi-Stimme so hochoktaviert irgendwas sprechen. Das kann ich aber gar nicht. Genau. Und ich glaube, der Punkt wäre tatsächlich, dem nochmal klar zu machen. Sprich mal normal, sprich mal laut. Und dann auch tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes eine Durchsetzungsfähigkeit und Durchschlagskraft zu erleben. Und umgekehrt das nochmal körperlich zu machen. Wenn man sich vorstellt, dass eine Frau, sagen wir mal so zwischen 20 und 40, sagen wir mal, die ist 1,70 groß und wiegt so 65 Kilo, was die für eine Durchschlagskraft hat, wenn man der mal Boxhandschuhe in die Hand gibt und lässt die in einem Sandsack mal irgendwo gegenschlagen. Da gibt es viele Männer, die würden dieselbe Kraft gar nicht aufwenden können, obwohl die vielleicht scheinbar mehr Körperkraft haben. Aber wenn die Frau die gleiche Spannung hat, aber mit einer schnelleren Geschwindigkeit schlägt, ist die Durchschlagskraft höher, weil die kinetische Energie höher ist. Das heißt, den Frauen mal zu spiegeln, du hast Kraft und lass das mal raus. Und nicht in Piepsi-Stimme mit Pumps, sondern einfach mal in Turnschuhen volle Pulle gegen den Sandsack treten, da kommt was bei rum.
Ja.
Und ich finde, das ist sozusagen, also es soll ja spürbar werden, weil eine Haltung nur im Kopf zu verstehen, das bringt überhaupt nichts in die Wirkung. Aber wenn du mal richtig zugelangt hast, dann weißt du, okay, alles klar, von der möchte ich keine geballert bekommen. Und ich finde, das ist super.
Ja, total. Absolut. Und doch glaube ich, dass du schon den Kopf brauchst und auch wirklich diese Gedanken in deinem Kopf verfestigen musst, um dann wiederum körperlich diese Aktivität auch zu zeigen. Weil wenn im Kopf trotzdem ist dieses, vielleicht auch, ich bin Frau, ich kann nichts oder ich darf nicht besser sein als mein männlicher Kollege, ja, dann wird sie das so weiterhin nach draußen tragen und auch von ihrer Haltung her zeigen. Wenn sie aber sagt, nein, wieso, Moment mal, ich kann mindestens so viel wie der männliche Kollege und ich habe es verdient, mindestens das gleiche Geld auch dafür zu bekommen.
Absolut.
Dann strahlt die Frau das auch nochmal ganz anders aus. Ja. Exakt. Und somit hat Haltung natürlich auch ganz viel damit zu tun, welche Vorurteile stecken vielleicht auch noch in meinem Kopf. Und das ist jetzt nicht nur bei Frauen so, das ist ja bei Männern genauso. Also ich denke, wir brauchen da nicht nur die Frauen ansprechen, ja, bei Männern ebenso vorhanden. Dieses, also was habe ich denn mitbekommen? Vorrangig natürlich aus Kindheit, Erziehung, die ganzen Menschen um mich herum, die mich über Jahre hinweg ja begleitet haben. Was habe ich da wirklich mitgenommen? Und die Auseinandersetzung mit genau diesen Vorurteilen, sich mal zu nehmen und zu schauen, was steckt denn da wirklich alles drin? Ich meine, wir kennen diese Klassiker, Mädchen können kein Mathe und Jungs können keine Sprachen, was totaler Schwachsinn ist. Ja, und dann aber auch wiederum übertragen auf unsere Geschäftswelt dieses und als Führungskraft, wie gehe ich denn an meine Mitarbeiter heran? Was halte ich von denen? Und da sind wir ja bei Haltung, steckt ja mittendrin. Denke ich denn, das sind alles Vollidioten um mich rum? Dann werde ich die wie Vollidioten auch behandeln. Bin ich aber der Meinung, und das ist ja in meinem Kopf drin, das sind alles sehr wertvolle Menschen und die haben alle einen ganz wertvollen Beitrag, den sie hier für unser Team leisten, dann gehe ich wiederum ganz anders mit ihnen um.
Absolut. Ganz genau. Und die innere Haltung spiegelt auch meine Situation im Umgang mit dem Stress. Mhm. Also stellen wir uns vor, da kommt ein Riesen-Tsunami. Der eine sagt, oh Gott, wie schrecklich und rennt schnell weg. Und der andere sagt, wow, schau dir mal die Welle an, hol die Surfbretter raus, wir kommen da drauf surfen. Und ich glaube, das ist genau das. Das, was wir im Kopf haben, spiegelt das, was wir wahrnehmen. Mhm. Soll heißen, wenn du zwei Leute fragst, wie sie einschätzen, ob wir das durchziehen können, sagt der eine, das geht nicht. Und der andere sagt, das geht. Und beide haben recht.
Ja.
Weil das ist, ist genau die Vorstellung, die ich von einer Situation habe. Genauso wird es eintreten. Mhm. Wie du sagst, was die Leute davon halten, das ist schon meine Haltung dazu.
Ja. Ja, genau. Und da gibt es ein ganz tolles Zitat von Albert Schweitzer. Und zwar hat der gesagt, die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du deine Geisteshaltung änderst.
Ja, genau. Exakt. Und ich glaube, das ist ja genau das, worum es geht. Also traue ich den Leuten was zu? Mhm. Und die erste Frage, traue ich mir denn selber was zu? Mhm. Also die in der Reihenfolge zu fragen, ich traue mir, ich traue mich, ich traue dir, ich traue euch. Mhm. Aber wenn ich schon mir nichts zutraue und mich auch nicht zu, also mich nicht traue, was zu tun, dann werde ich euch schon gar nicht trauen. Mhm. Weil nur ich kann das am besten.
Ja, genau.
Ich führe derjenige hochgradig kontrollierend, traut denen nichts zu, ist argwöhnisch und misstrauisch. Mhm.
Ja, so ist es. Und jetzt ist ja die große Frage, wie kann ich denn meine Geisteshaltung verändern? Das fällt ja schwer, das kann ich ja nicht einfach so von ganz alleine. Und ich denke, da bedarf es so ein paar Leitfragen. Für mich so ganz grundlegend mit dieses, wer ist denn mein Vorbild? Also welche Personen gibt es, egal ob noch unter uns oder bereits verstorben, die ich von ihrer Haltung her toll finde oder auch fand? Ja. Ja, wenn sie nicht mehr da sind. Also wer ist mein Vorbild und warum ist der mein Vorbild? Was hat derjenige gemacht oder was macht der? Wie geht der mit Menschen um, was ich toll finde? Ja. Und in dem Moment, wo es ja ein Mensch schafft, eine gewisse Haltung einzunehmen und ein gewisses Verhalten auch an den Tag zu legen, dann kann ich das ja nachmachen.
Ja, ganz genau. Und das Interessante ist, dass unser Gehirn ja auch nur über das Nachmachen lernt. Mhm. Weil es gibt ja keinen Kippschalter oder irgendeinen Reset-Knopf. Aber was ich machen kann, ich kann mich immer wieder neu ausprobieren. Neue Muster, also das Alte kenne ich ja schon. Und wie wäre es, wenn ich es anders machen würde? Mhm. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch tatsächlich wahrzunehmen, wer eigentlich gerade zu mir spricht. Und damit wahrzunehmen, meine ich auch nochmal so dieses innere Geplapper abzustellen und sich einem inneren Dialog zu stellen, zu gucken, bin ich eigentlich Sklave meines eigenen Getöses in meinem Kopf, wo die ganze Zeit immer nur negative Angriffe kommen, das schaffst du nie und das kannst du nicht, du bist zu blöd, zu dick, zu irgendwas, sondern genau diese Stimmen im Kopf zu hinterfragen, wie zahlen die ein auf mein Verhalten, auf meine Glaubensmuster? Weil ich denke, das sind eigentlich immer zwei Dimensionen, die so in unserem Kopf drin sind. Das eine ist dieses Wunsch-Ich. So möchte ich eigentlich gerne sein, so zum Thema Vorbild. Also ich, mein Vorbild wäre, was weiß ich, der super gut aussehende Typ, wahnsinnig erfolgreich, gut aussehend, sportlich durchtrainiert, immer super locker drauf. Und dann kommt das Realitäts-Ich. Und das Realitäts-Ich sieht aber ganz anders aus.
Das haut dich erstmal vom Stuhl, das Realitäts-Ich.
Echt, genau. Und dann sind wir schon mal eine Oktave tiefer, weil wir dann sozusagen gar nicht mehr zufrieden sind. Weil was passiert? Wir sehen sofort den Unterschied zwischen dem Wunsch-Ich und meinem Realitäts-Ich. Und dann gibt es so die Leute, die sagen, oh, da muss ich einfach nur das Delta verändern und ich muss gucken, wie ich auf das Niveau komme meines Wunsch-Ich. Und das Problem ist, je stärker ich mich anstrenge, desto größer wird der innere Widerstand. Und das funktioniert einfach überhaupt gar nicht. Was ich aber machen kann, ich kann dieser Stimme lauschen und kann sagen, ja, dich kenne ich schon lange, du bist ja mein innerer Kritiker. Und dann umzuschalten, zu sagen, du bist okay, so wie du bist. Mir fehlen vielleicht nur ein paar Kompetenzen. Und die kann ich doch lernen. Ja. Aber ich selber bin als Mensch völlig okay. Und ich finde, das macht schon was. Das ändert auch schon was.
Ja, ja, absolut. Absolut. Und dabei auch nochmal mit sich auch ins Gericht zu gehen, ein Stück weit, und wirklich auch zu gucken, wo kommen denn diese oder dieser innere Kritiker, wo kommt denn der her? Genau. Ja, wer hat mir denn da was eingepflanzt und passt das wirklich zu mir? Also bin ich das? Will ich das auch sein? Wenn ich das will, wunderbar, einfach weitermachen. Will ich das nicht und will ich eine andere Einstellung haben und auch ja, eine andere Haltung haben, dann bin ich an einem Punkt angelangt, mich zu hinterfragen, was kann ich denn tun, um genau diese gewünschte Haltung auch einzunehmen? Was muss ich möglicherweise loslassen an Gedanken oder auch welche neuen Gedanken hole ich mir in mein Leben und in meinen Kopf rein?
Exakt. Und ich glaube, das, was du gerade sagst, das ist schon der Schlüssel. Es geht eben nicht darum, noch mehr zu machen, weil das können die Leute alle schon. Die sind alle so angestrengt und so wahnsinnig diszipliniert und kontrolliert und überhaupt nicht mehr bei sich. Aber du hast eine wichtige Frage gestellt, was könnte ich denn loslassen? Und das ist der Schlüssel. Also nicht noch mehr machen, sondern was lasse ich zum Beispiel weg? Ja. Also wenn so Glaubenssätze kommen wie, das schaffe ich nie, wäre doch mal ein Absatz zu sagen, ja, wie könnte ich es morgen ausprobieren, dass es anders ist? Ich lasse mich mal selbst auf ein Experiment ein, ohne in dem vorformulierten geht nicht weil zu verharren. Und ich glaube, das ist schon die Schnupperspur in eine Veränderung, sich tatsächlich staunend auf etwas einzulassen, ohne sich selber dabei wegzuflutschen oder fremd zu gehen, sondern immer noch mal so zu gucken, wie wäre denn das, wenn es für mich heute leicht gehen dürfte? Wie wäre es, wenn ich das in Gelassenheit mache, ohne mich sofort schon wieder dafür zu beurteilen, verurteilen, zu kritisieren? Sondern einfach nur das, was passiert, passiert. Ich nehme das wahr. Ach so, aha. Aber ohne Wertung. Yeah. Und das ist sozusagen schon ein Experiment, sich auf etwas einzulassen, aber immer im Wohlwollen mit sich selbst und nicht gegen sich.
Ja, und dann noch einen Schritt weiter zu gehen, nicht nur im Wohlwollen mit sich, sondern ja auch im Wohlwollen mit meinen Mitarbeitern, ja, die ich zu führen habe als Führungskraft, die bei mir mit im Team sind, und auch das auf die mit zu übertragen und auch da dieses feine Gespür zu haben, wo sind denn möglicherweise Glaubenssätze, die sie limitieren und wo kann ich sie als Führungskraft unterstützen, die wiederum auch loszuwerden.
Absolut. Und das ist ja genau das, was Führung ja auch ausmacht. Weil ich glaube, wenn wir das reflektieren, tatsächlich in beide Ebenen zu gehen, die erste Thematik ist Selbstführung. Also wenn ich selbst an meinem Kern bin, dann ist das Kernkompetenz, dann bin ich ja nicht außer mir. Und wenn ich andere führe, tatsächlich empathisch da zu sein, in den Kontakt zu gehen und eine echte Resonanz zu ermöglichen, dass wir im Dialog sind, so wie wir das jetzt auch machen. Wir hauen uns nicht Textbausteine an die Birne, sondern hören zu und reagieren darauf und gehen den Schritt gemeinsam weiter. Mhm. Und das spüren Mitarbeiter sofort, ob die Führungskraft das nur als Lippenbekenntnis sagt oder ob die wirklich im Zuhörmodus ist, um dann in eine neue Richtung zu gehen, und zwar gemeinsam.
Ja, so ist es. Und auch hier wieder mein Lieblingsspruch mit dieses Höre zu, um zu verstehen und nicht nur zu antworten.
Ja, genau. Wunderbar.
Hol sie ab.
Absolut.
Ja. Tja, Jörg, ich glaube, da haben unsere Führungskräfte noch eine Menge zu tun.
Ja, aber Christa, wir fangen doch erst an.